Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Extra-Probe, eurem Chor-Podcast von und mit Karl Quarkschnitte Hänsel
und Robert Tiramisu Schad.
Hallo, herzlich willkommen. Es ist ein paar Wochen her, dass wir uns zuletzt gehört haben und ihr uns auch zuletzt gehört habt. Aber so ist das. Die Arbeit hat wieder zugenommen. Es ist der klassische Herbst, sowohl im musikalischen als auch im außermusikalischen Bereich. Lieber Karl, ich frage trotzdem, geht's dir gut? Was macht der Norden und was machst du so?
Der Norden ist angemessen vernebelt und vernieselt und wie man es sich vorstellt für diese Jahreszeit, und mir geht's gut. Bin ein bisschen müde, aber ansonsten passt's. Und selbst?
Ich bin auch müde. Ich komme gerade von einem Probenwochenende in Bautzen zurück, das arbeitsintensiv war und ja, auch ein bisschen schlafdefizitär. Was aber jetzt nicht irgendwie daran liegt, dass man klassischerweise meinen könnte, der Chor hätte keine Disziplin in der Nacht und hält einen wach. Nein, das waren andere Gründe, aber es steckt ein bisschen drin. Ich merke nur gerade, ich habe gerade noch Arbeitsenergie, deswegen ist es schön, dass wir jetzt gleich Podcast aufnehmen, bevor dann hier dieser Level gleich abfällt und ich irgendwo absacke. Aber ja, ich habe den einen Konzertmarathon gerade hinter mir und jetzt kommen die Wochenenden, mit denen die nächsten Konzerte in der Adventszeit eben vorbereitet werden. Ich durfte ja so schöne Dinge wie Bruckner Tedeum, Schütz, Exequien, Schubert Winterreise in der Gregor-Meyer-Bearbeitung und eine Messe von Marcel Tieberg, einem der KomponistInnen, aufführen, die ja in einem Konzentration- oder Vernichtungslager ums Leben kamen. Also auch wichtige und tolle Musik. Und das waren die Konzerte der vergangenen Wochen. Das war arbeitsintensiv, das war anstrengend, aber es war im Ergebnis mindestens genauso schön. Und jetzt ist es umso schöner, eben die nächsten Konzerte vorzubereiten mit Britain, Ceremony of Carols, mit Chormusik von Judith Weir aus Großbritannien oder Amy Beach aus Amerika. Also auch Komponistinnen, die eben auch mal zu Wort kommen und aufgeführt werden. Und da steckt viel Arbeit gerade drin, aber das ist ja letztlich auch der Beruf des Musizierenden, auch gerade am Wochenende zu arbeiten. Und wenn dann solche erfolgreichen und arbeitsintensiven Wochenenden bei rauskommen, bei denen am Ende dann auch wirklich ein tolles Ergebnis dasteht, dann soll es sich dafür gelohnt haben. Ich habe jetzt schon länger nichts mehr von dir gehört, Karl. Ich weiß, dass du aber auch solistisch hier und da unterwegs warst. Wie waren denn deine Auftritte so?
Jetzt weiß ich gar nicht, oh Gott, wann haben wir denn das letzte Mal aufgenommen? Was haben wir denn da alles? Was habe ich denn da alles zwischendurch? Also ich habe auf jeden Fall am Reformationstage.
Zum Beispiel.
Da haben wir mit einem, was haben wir gemacht? Also es gab einen Orgelzyklus hier in Lübeck, das wird dich natürlich besonders freuen, der das Gesamtorgelwerk von Bach jetzt über einen längeren Zeitraum aufgeführt hat.
Oh, schade, dass ich das nicht mitbekommen habe.
Dass du das verpasst hast. Und das große Finale dieses Zykluses war die Aufführung der Klavierübung Teil 3. Also, wenn man Marketingberater von Bach wäre, wenn Bach heute leben würde, würde ich als Marketingberater sagen, nenn das doch anders. Das klingt irgendwie Klavierübung, das klingt irgendwie anstrengend. Ich denke da sofort an irgendwelche Tonleitern hoch und runter oder irgendwelche komischen Fingerübungen da am Klavier. Aber eigentlich ist es wunderschöne Musik. Es sind nämlich quasi die Luther-Choräle, die Luther geschrieben hat, um die katholische Messe sozusagen in eine deutsche Choralform zu packen. Also wie zum Beispiel Kyrie Gott Vater in Ewigkeit, Allein Gott in der Höhe sei er, wir glauben alle an einen Gott und so weiter und so fort. Und diese sind dort verarbeitet für die Orgel, sowohl immer für große als auch für kleine Orgel. Das war ganz schön, weil das wurde dann auch da mit einer großen Orgel und einer an anderer Stelle mit anderem Organisten stehender zweiter Orgel gemacht. So hatte man da schon einen besonderen Raumeindruck. Und zusätzlich kam dann noch ein Quartett dazu, bei dem ich eben mitsingen durfte, ein solistisch besetztes Quartett. Und wir haben dann noch Choralbearbeitungen eben dazu gesungen, beziehungsweise ja hauptsächlich Choralsätze, würde ich mal sagen, so aus Renaissance und Barockzeit.
Und also gar nicht zwingend von Bach, sondern auch andere.
Nein. Es war nur ein Bach-Satz dabei, zu Christ unser Herr zum Jordan kam, der auch sehr schön ist, muss man sagen. Mhm. Und ansonsten war dann noch Johann Walter zum Beispiel dabei, oder wie heißen sie alle noch, Decker oder so, also solche Renaissance-Geschichten. Mhm. Oder, naja, Frühbarock, Spätrenaissance, so die Drehe. Genau, und das war eine Sache. Und das war auch ganz gut besucht, muss man sagen. Und wir haben irgendwie auch im Nachhinein dann nochmal gemeinsam reflektiert, dass man das wohl häufiger machen könnte, dass man so Orgelkonzerte auch noch ein bisschen mehr aufbricht und noch klingt andere noch Sachen mit dabei hat, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich gehe auch selten so in komplette Orgelkonzerte. Also da muss dann schon irgendwie so ein Stichwort draufstehen, wo ich denke, ah, das wollte ich schon lange wieder, aber weiß ich nicht, so Mendelssohn, sechste Orgelsonate oder sowas, weißt du, dann würde ich vielleicht mal wieder hingehen, aber ansonsten
Filmmusik
so reine,
für Orgel.
Ja, irgendwie sowas, genau, aber so reine Orgelkonzerte, muss ich sagen, bin ich auch nicht immer mega motiviert, aber wenn ich jetzt eben wüsste, okay, da ist eben auch noch Gesang dabei oder es ist irgendwie noch ein Soloinstrument dabei, um das Ganze noch ein bisschen aufzulockern, ist das, glaube ich, schon
ja
noch mal attraktiver.
Eine eigene Notenreihe, wenn ich mich nicht irre. Das ist Orgel Plus, nennt die sich. Und wird das mit verschiedenen Instrumenten durchgenommen. Also auch je nach Schlüssel kann man sich das dann aussuchen. Und das ist ja eine Idee, die quasi in die Richtung geht. Das bieten, glaube ich, zwei verschiedene Notenverlage an, wenn es aus dem Stegreif. Ich glaube, wieder mal Halbwissenbereich, aber gehört ja bei uns dazu. Der eine ist der Karus Verlag und der andere ist der Bärenreiter Verlag, wenn ich mich nicht irre.
Wir googeln hier im Kopf.
Da kann man bestimmt mal gucken, ob da was Sinnvolles dabei ist. Ich finde das auch spannend. Also gerade egal für welches Instrument, ich finde so ein Format spannend, wenn so ein Instrument im Konzert präsentiert wird, zum einen, aber eben auch in Zusammenwirkung mit anderen Elementen. Und gerade wenn du auch erzählst, dass man das auch ein bisschen räumlich nutzen kann, also auch zwei Orgeln einsetzen kann und so, dann ist das ja wirklich eine schöne runde Sache. Aber die alles entscheidende Frage, die mir jetzt dabei durch den Kopf geht, wenn du sagst, Klavierübung, dritter Teil ist kein guter Titel, was wäre denn deiner Meinung nach der werbewirksame Titel für diesen Zyklus?
Das ist jetzt ja auch schwierig, ne? Also da müssen wir erstmal eine Fokusgruppe machen und gucken, was der Markt sagt. Nee, aber also ich finde einfach...
Das ist die typisch deutsche Verhaltensweise. Erstmal
genau, sagen, wir beschweren uns erstmal, aber ich habe gar keinen
konstruktiven
Gegenvorschlag. Naja, also es wird manchmal, glaube ich, beworben, was ich zumindest schon mal besser finde, mit einer deutschen Orgelmesse oder sowas. Das finde ich auf jeden Fall schon mal besser, wobei man sich ja fragt, was ist deutsch daran? Aber gut, also weil es nimmt bei Zug auf die deutschen Choräle eben, ne? Oder deutsche Choralmesse oder sowas, keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht, ne? Da muss man sich doch nochmal was Flippig-Floppiges überlegen. Ich habe ja auch nur gesagt,
wie würde man jetzt sagen, schreibt's in die Kommentare.
Schreibt's in die Kommentare. Also mir ging es ja auch nur darum, sozusagen, dass wenn Bach heute wäre, ich meine, damals war das ja wahrscheinlich einfach egal. Also da war das jetzt nicht so wichtig, wie der Titel lautete. Aber heutzutage würde man über sowas wahrscheinlich mehr Gedanken machen und dann würde man vielleicht nicht Klavierübung sagen. Wobei, es ist ja immerhin mit C geschrieben. Das wissen wir ja schon mal bei Worten, die man heutzutage mit K schreibt, die nochmal durch ein historisches C austauschen.
Das ist schon mal
marketingmäßig ja ganz, ganz nach oben.
Der Begriff Zantorei klingt doch einfach super, oder?
Da wusste ich, dass du da drauf anspringst. Genau. Ja.
Also in manchen Dingen ist auf mich Verlass. Also da kannst du sagen.
Ja, aber weißt du, was ich aber gestern gemacht habe? Da habe ich mal was gemacht, was ich ganz lange nicht mehr gemacht habe. Willst du mal raten, was ich gestern gemacht habe? Auch was Musikalisches.
Ach so, ich dachte schon Kuchen gegessen.
Nee.
Musikalisches.
Ah, doch, habe ich gestern auch tatsächlich, aber das hängt damit zusammen sogar, aber ja.
Okay, das klären wir danach. Was hast du auch Musikalisches gemacht? Du bist selber in ein Konzert gegangen und hast dir was angehört?
Nein.
Okay. Hast du ein Instrument gespielt?
Nein.
Du hast dirigiert?
Nein.
Okay, das waren drei Versuche.
Was ich noch länger nicht gemacht habe. Ich habe im Chor mitgesungen.
Ach schön.
Ja, jetzt dich so, also schon als professionelle Choraushilfe sozusagen, habe ich hier ausgeholfen bei einem Stück wunderschönster Musik, muss ich wirklich nochmal sagen. Es war für mich wieder ich wusste das eigentlich, dass es schön ist, aber es war für mich wieder so ein Klassiker von, habe ich lange nicht mehr dran gedacht und schade eigentlich, Dvořák Stabat Mater.
Okay, gut. Da brauchen wir zur Wertung nicht viel sagen, außer ich füge noch hinzu, es gibt in diesem Werk vier Takte, glaube ich, von denen ich sage, die dürfen, wenn ich mal beerdigt werde, die dürfen da gespielt werden.
Oha, Moment, vier Takte.
Das ist Beerdigungsmusik. Ich werde es auch nicht verraten, welche.
Oh, schade, okay. Na gut. Vier Takte.
Kann sich ja jeder und jede selbst überlegen.
Oh, Okay, gut. Muss ich hinterher nochmal drüber nachdenken. Ja.
Die Auswahl ist groß bei dem Werk.
Das eben. Man könnte es gewaltig eingrenzen, wenn man fragen würde, sind in den vier Takten, ist da Tuba dabei? Die Tuba. Also wenn, man könnte es gewaltig eingrenzen, wenn die Antwort ja wäre. Wenn die Antwort nein ist, hat man es immer noch nicht eingegrenzt.
Wenn du nach einem Beckenschlag fragen würdest, wäre das wahrscheinlich ähnlich. Aber
ja. Es sind ja, ich habe dann nochmal nachgezählt, irgendwie 12 Takte Tuba in dem ganzen Stück. Ja, also die Tuba kommt für Nummer 3 hier, fürs Ea Mater, und das war's dann aber auch. Also,
ja, ich sag's auch hier wieder mit lieben Grüßen an einen sehr wertgeschätzten Kollegen. Es kommt nicht darauf an, wie oft man ein Instrument einsetzt, sondern wie und wann.
Ja, gut. Und ja, bestimmt macht das den totalen Unterschied, dass die 12 Takte mit Tuba sind. Habe ich ehrlich gesagt gestern gar nicht so richtig drauf achten können, weil ich war relativ kurzfristig sozusagen eingesprungen, um da den Chor zu verstärken. Und man muss sagen, wir haben das hier im Lübecker Dom gemacht. Das ist eine ungünstige akustische Situation, wo man da positioniert wird mit dem Chor. Und es geht aber leider auch nicht anders. Und das ist total ungünstig, sodass wir leider, muss man sagen, dynamisch nicht so eine große Bandbreite haben konnten, weil wir einfach alles sehr laut singen mussten. Das war so ein bisschen schade. Aber aber die Musik ist natürlich trotzdem ganz toll. Vor allen Dingen so diese, ich mag das ja vor allem, also ich bin ja, wie wir hier wissen, ja auch ein großer Barock-Fan, wo es ja eher, sag ich mal, sehr streicherdominiert ist und so. Aber wenn dann mal so wirklich farbenreich mit dem vollen Instrumentarium von Holz und Blech gearbeitet wird, also auch nicht nur so, ich meine, das ist ja so, das ging ja zuerst los, dass das Holz immer mehr eine Rolle spielte, als dass da auch mit Farben gespielt wurde, und dann aber eben auch noch das Blech, dass das nicht nur so nach dem Motto, ach, hier ist Pforte, da nehmen wir auch nochmal die Posaunen dazu, benutzt wird, sondern hier habe ich wirklich, hier setze ich das geht, wirklich als Farbe
es
ein.
Es geht wirklich um Farben, genau.
Genau, so also gerade da das.
Da kann mir jemand über Dvorak sagen, was er will, das konnte der richtig, richtig gut. Ja. Und das eben zum Großteil, wenn ich mich nicht irre, als Autodidakt. Ne? Also der hat sich das selber beigebracht und sich selber auch auferlegt. Ich komponiere jeden Tag so und so viel Takte, egal ob sie was taugen oder nicht.
Ja.
Aber er hat es dadurch eben trainiert und geübt. Und also Stabat Mater ist im Chorsinfonischen, ich weiß gar nicht, ob wir das damals bei unserer Chorsinfonischen Folge mit drin hatten, kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Eins
der Gipfelwerke in meinen Augen. Also wirklich. Ja. Und da freut es mich für dich, dass du das mitsingen durftest.
Ja, und damit noch Geld verdienen durfte.
Gut.
Ich hatte auch das irgendwie so ein bisschen nicht mehr auf dem Schirm, und andererseits war ich auch sofort wieder drin. Das war ja, das kann ich ja nicht oft sagen, aber das war ja vor deiner Zeit im Hinblick auf das Studium. War das ja, dass wir das gemacht haben im Hochschulchor, in meinem ersten Studium.
Ja. Aber und es hat uns ja trotzdem zu jeder Aufnahmeprüfung wiederverfolgt,
da
weil das
dann
Standardliteratur war, die wir korrepetieren mussten für die Aufnahmeprüfung, für die neuen BewerberInnen.
Genau.
Ja, im Master war es.
Für Master, genau. Übrigens habe ich da auch direkt nochmal nachgeguckt und dachte, ob sich da wohl was verändert hat. Nee, es sind immer noch exakt bestimmt die gleichen Aufnahmestücke.
Es würde mich völlig überraschen, wenn sich da mal was ändern
seit
würde.
Seit eh und je, insbesondere mit diesem kurzen Randnotiz, insbesondere mit dieser Hauptaufgabe für die Master-BewerberInnen, ist eigentlich nicht diese Stücke zu dirigieren, sondern diesen Reinhard-Ose-Satz irgendwo als Note zu finden, um sich darauf vorzubereiten hier.
Das war Steh auf Nordwind.
Steh auf, ne? Ja. Steh auf, Falk, steh auf. Ganz, ganz seltsam. Naja, genau, was wollen wir eigentlich sagen? Ach, eigentlich Dvorak, genau. Und das war nämlich da im Hochschulchor dran. Und da habe ich das einmal im Tenor gesungen. Ich habe es auch einmal als Sopran gesungen beim Kreuzchor. Noch länger her. Dann einmal als Tenor gesungen. Und das ist ja jetzt schon auch nicht übermäßig leicht, und klar, ich kann auch ganz gut vom Blatt singen, aber ich war dann doch überrascht, wie schnell ich wieder drin war und alle harmonischen Verbindungen im Kopf hatte eigentlich wieder, obwohl ich das in der Zwischenzeit selten, würde ich sagen, mal gehört habe oder mich damit beschäftigt habe.
Aber man hört
ja
hier auch schon durch, dass du auch emotional sehr positiv mit diesem Stück verwandelt bist, und letztlich ist ja so ein emotionales Gedächtnis auch sehr entscheidend dafür, und ich glaube, dadurch konntest du auch vieles wieder abrufen von dem Werk.
Das wird wahrscheinlich so gewesen sein,
unterschätzen.
Unterschätzen. Nee, also grandios. Und da war natürlich auch noch am Schluss dann diese A Cappella-Stelle, wo ich immer wieder ein bisschen lächeln muss. Ich finde das ja immer spannend, wie handeln Komponisten das, wenn sie sich entscheiden, ich mache einen längeren Teil A Cappella und ich weiß, oha, hinterher kommt das Orchester wieder mit dazu, einige hauen da einfach rein und sagen, ja gut, muss der Chor sich halt drum kümmern, dass es passt. Und da ist er, hat Dvořák das ja so gemacht, dass in den letzten zwei Chortakten die Pauke sich so langsam auf dem A anschleicht über so einen Wirbel, der so aus dem Nichts kommt und immer lauter wird. Da kann man dann gegebenenfalls noch mal ein bisschen nachjustieren.
Das ist ein geschickt eingesetztes Korrektiv, ja, das muss man schon sagen.
Stimmt. Ich meine, Pauke ist jetzt nicht unbedingt das beste Instrument, um einen Ton klar abzunehmen, aber trotzdem hört man dann so ein bisschen und kann da so gegebenenfalls an. Hat aber gut funktioniert.
Da fällt mir aktuell ein gutes Gegenbeispiel ein, weil ich es gerade vor wenigen Stunden hatte. Bei Britten, bei Benjamin Britten in The Ceremony of Carols gibt es ja eine Nummer, This Little Babe.
Ja.
Und der macht es ja genau andersrum. Der Chor gibt unisono quasi einen harmonischen Verlauf vor und auf der Synkope jeweils, es ist ja ein Werk für Chor und Harfe, gibt die Harfe in stärksten Forte-Akkorden die Harmonie nochmal richtig rein und sauber rein. Also das ist dann wirklich der Korrektiv-Klöppel, falls es irgendwie rutscht oder nicht mehr klappt, dann kommt die Harfe und sagt, nee, so und so und so. Und das ist echt gemein. Also ich bin froh, dass ich da ein Vokalensemble habe, dass das gut macht und dieses Korrektiv nicht braucht. Und dadurch entsteht der coole Effekt, weil es dann nochmal durch Hemiolen so einen richtig tollen Rhythmus bekommt. Aber man kann als Komponist auch gemein sein an solchen Stellen, das stimmt.
Ja, nee, aber das ist schon gut gemacht. Und ich finde, das hat schon nochmal eine krasse Wirkung, wenn am Schluss dieses, ja, du hast die ganze Zeit laut mit Orchester und ta-da-da-da und hymnisch alles. Und dann kommt nochmal dieser A Cappella-Teil, der ja irgendwie, weiß ich nicht, in Übersetzung irgendwie sowas ist, wie wenn der Leib sterben wird, für ihn zum Paradies, irgendwie sowas in diese Richtung ist das dann, ne? Also Paradisi Gloria und sowas. Mhm.
Das hast du ja im Chorsymphonischen öfter, also gerade bei Messevertonungen kenne ich ganz viele Fälle, wo das Dona Nobis Pacem irgendwo am Ende nochmal eine Chor-A-Cappella-Stelle bekommt, gerade im 19. Jahrhundert in der Romantik. Ist ein toller Effekt, wie du sagst, nach dem großen Getöse dann nochmal so einen ganz innigen, ja fast schon privaten, intimen Moment zu bekommen. Da zeigt sich halt das Gespür von guten KomponistInnen und im Chor selber singen, das ist ja wirklich ein Vergnügen, das ja auch gerade wenn man beruflich die Seite wechselt, einem kaum noch zuteil wird. Und wenn man dann mal selber mitsingt, merkt man, oh, es wäre öfter mal dran. Dass er gesagt, mir geht es so, ich stehe vor dem Chor und sage den Leuten regelmäßig, wie sie zu singen haben.
Ja.
Stehe dann selber im Chor und merke, oh, ich kann es selber überhaupt nicht mehr. Aber
so ein bisschen Demut erzeugen. Ja,
also so ein Dvořák Stabat Mater wäre für mich, glaube ich, jetzt singend wirklich eine Herausforderung.
Ja. Also es hat mir schon auch großen Spaß gemacht. Es war natürlich auch eben ein bisschen Arbeit, weil ich ja wusste, ich bin dafür auch da, dass es jetzt hier laut wird, weil eben wir über das Orchester irgendwie drüber kommen mussten. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber ich hatte schon auch, ich muss auch sagen, ein bisschen Lust hatte ich dann aber auch, das nochmal zu dirigieren, muss ich auch sagen. Also das dann, da sind ja doch auch tolle Sachen dabei. Ist auch nicht immer alles ganz einfach. Und das so zusammenzuhalten, auch gerade weil ja auch wieder viel Solo im Ensemble ist, dann wo die vier Soli zusammenkommen müssen. Und das ist doch immer schwierig. Jetzt brauchst du für Dvořák ja auch doch eher große Stimmen und das dann zusammenzuführen, dass das schön zusammen klingt und alles zusammen ist und so, gar nicht so einfach. Nicht, ne? Also ist schon schon eine Herausforderung und aber absolut genial. Kann man nicht.
Was hältst du denn von seinem Folgewerk, dem sogenannten Requiem, das er geschrieben hat?
Ja, da musst du jetzt leider was zu erzählen, denn das kenne ich nicht.
Ich kenne es auch bei Weitem nicht so gut wie das Stabat Mater und es ist in meinen Augen, so wie auch meistens im Filmischen, der zweite Teil irgendwie nie an den ersten Teil herankommen kann, weil man die Story eben nicht zum ersten Mal erlebt, sondern man kennt das schon, was da gebracht wurde. Das Requiem ist immer noch ein ganz anrührendes und tolles Werk, aber man merkt es, und vielleicht mache ich mich jetzt auch wieder unbeliebt, wie auch zum Beispiel bei den Jahreszeiten von Haydn, dass das meistens das zweite Oratorium oder das zweite chorsymphonische Werk nach einem anderen großen Erfolg und einem großen Kracher ist. Und das ist in meinen Augen so ein bisschen das alte Problem an der Sache. Also das Requiem von Dvořák ist aber an sich, also gerade wenn man die Requiem-Literatur mal anschaut, trotzdem zu Unrecht so ein bisschen unterrepräsentiert, wie ich finde. Es gibt natürlich die großen Requiem, Mozart, Fauré, Verdi, die rauf und runter überall auf den Konzertprogrammen zu finden sind, aber dem Dvořák-Requiem darf man in meinen Augen auch hier und da vermehrt eine Chance geben. Also es ist trotzdem immer noch sehr gute Musik. Ich kann das nicht ganz objektiv sagen, weil ich an sich ein großer Freund der Musik von Antonín Dvořák bin. Aber in meinen Augen Ein gutes Werk, aber man merkt, dass das Stabat Mater das erste von beiden war.
Ja.
Definitiv. Also vom Requiem braucht man bei mir nichts auf der Beerdigung spielen zum Beispiel.
Oh.
Dafür reicht's dann leider nicht.
Wäre das inhaltlich natürlich sehr passend.
Ja, in der Tat, also ich hoffe, nee, das vertiefen wir jetzt nicht. Also Stabat Mater auf der Beerdigung ist natürlich inhaltlich schwierig, aber ja.
Ja gut, aber ich glaube, das ist egal. Also was heutzutage auf Beerdigung manchmal gespielt wird, das hat ja dann auch oft inhaltlich wirklich einfach gar nichts. Also da muss
kein
man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Ja gut, wir kennen natürlich auch nur, dass wir das für das Protokoll nochmal festgehalten haben, wir können natürlich auch Chor-Sinfonik-Komponisten, bei denen das nicht der Fall ist, dass das zweite große Oratorium dann eine Enttäuschung wird gegenüber dem ersten.
Moment, jetzt muss ich nachdenken.
Wobei wir natürlich das erste trotzdem ein bisschen besser finden.
Aber. Okay, jetzt bin ich wieder dabei. Jetzt ist gut.
Und das dritte jetzt dann leider nicht mehr vollständig geworden ist, aber gut. Naja,
das ja.
Mendelssohn Counter plus eins, okay.
Ja. Genau, 2,5 Oratorien, genau so ist es.
Ja.
Karl, ich habe noch eine Frage, die ich vom Wochenende mitbringe.
Hau raus.
Ich werde sie nicht neutral stellen können. Also in der Frage wird ganz viel von meiner eigenen Meinung schon durchscheinen. Ich hoffe trotzdem, dass du sie mit deiner eigenen Meinung
versehen
beantworten kannst. Es gibt ja in manchen Chören so eine gewisse Chorhaltung, dass alle Gefühlslagen und alles, was du zum Ausdruck bringen möchtest, immer gesungen sein muss. Verstehst du, was ich meine? Also wenn man so ein Wochenende in der Jugendherberge verbringt, dann meint man zum Abschluss dem Küchenpersonal, das das Wochenende für einen gekocht hat, noch irgendwie ein Ständchen singen zu müssen.
Ah, I see where you go.
Ja?
Ja.
Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Was hältst du von dieser Mentalität?
Also ich bin da wirklich auch damals, als ich die Knabenkantorei geleitet habe, bin ich da durch einen ganz großen Prozess gegangen. Und musste mich sehr daran gewöhnen, dass da auch immer und überall immer, dass irgendjemand ganz nett fand, eigentlich überall, wo man auch irgendwo zu Gast ist, nochmal irgendwo was zu singen. Und ich, also die Geste finde ich ganz toll, aber ich muss schon sagen, dass ich mich daran sehr stark gewöhnen musste, weil es für mich halt, ich weiß nicht, ob das wieder was damit zu tun hat, dass das für uns halt Arbeit ist und für den Chor hoffentlich nicht, aber es kommt dann oft in Momenten, wo ich denke, ach, es ist doch eigentlich gerade ganz schön, dass ich jetzt gerade mal frei habe. Und man muss doch jetzt nicht überall singen. Also, ich habe mittlerweile gelernt, dass es schön ist für den Chor, dass es schön ist für die Menschen, die das hören und dass ich das deshalb mitmache. Aber ich schreie nicht laut Hurra oder würde es jetzt nicht von mir aus anführen, dass man das doch jetzt unbedingt machen müsste.
Okay, du bist ein Schritt weiter als ich, das ist schon mal gut.
Müsste ich das formulieren? Du bist noch nicht bei dem Verständnis angekommen, oder wie?
Ich bin momentan in der Phase, dass ich mir denke, gerade nach so einem Proben-Samstag, wo man also auch wirklich den ganzen Tag probt, sitzen die Leute abends da und sagen, oh, jetzt bin ich aber völlig abgesungen.
Ja.
Dann kommt meistens der Moment, wo eine Stunde später dann aber trotzdem die ganzen alten Chorstücke ausgepackt und dann in Geselligkeit doch nochmal 2-3 Stunden vor sich hingesungen wird. Dann probst du am Sonntagvormittag nochmal, hörst die Folgen daraus in der Probe und kriegst auch wieder so, es ist jetzt aber auch gut, dass die Proben vorbei sind und dass wir jetzt Schluss haben und so weiter. Ja. Und dann kommt eine halbe Stunde später der Gedanke, kann man nicht noch was singen? Und da sitze ich auf meinem Platz und denke in meinem Kopf so, konträr. es will sich mir einfach nicht erschließen, dass wir denken, also ihr seid doch gerade froh nicht mehr. Okay, wahrscheinlich ist es emotional was anderes, weil man sich denkt, das Singen ist nicht so anstrengend, das wird die Stimme schon machen und es geht ja mehr um die Geste und so weiter. Und ja, gleichzeitig sitze ich da und denke mir, genauso wie du, was du gerade schon durch hast scheinen lassen, ich habe jetzt gerade frei. Und ich sage das dann auch meistens so, also wenn ihr das machen wollt, macht das gerne, aber ich glaube nicht, dass ich das anleiten muss.
Ja.
Also gerade, wenn es dann so ein kleines Ständchen ist und wir proben gerade an einem Weihnachtsprogramm mit Ceremony of Carols, da kannst du dich auch nicht einfach hinstellen und was jetzt daraus singen, schon gar nicht a cappella, dann nehmt euch irgendwas, was ihr vor Jahren in eurem Stammrepertoire, in euer Stammrepertoire aufgenommen habt und singt das, aber dafür braucht ihr mich nicht. Ich gebe euch gerne noch die Töne und dann macht das. Ich stehe dem nicht im Weg, aber gleichzeitig wird dann eben so ein bisschen automatisch die Forderung gestellt, du musst es jetzt aber auch anleiten, das zu machen.
Ja.
Ich kann mich aber auch als Musiker, und das habe ich heute auch gemacht, einfach nach dem Essen, nach dem letzten Essen ans Personal wenden und mich einfach dafür bedanken, dass sie mich bekocht haben. Und das kann ich ganz normal in gesprochenen Worten zum Ausdruck bringen. Es ist jetzt ein bisschen bissig formuliert, aber ja. Wie gesagt, ich muss das nicht singen. Also ich bequatsche auch nicht meine Mailbox, indem ich ein Rezitativ einsinge oder so. Ich habe einen Kollegen, der das gemacht hat. Der, wenn du den anrufst und der ist nicht erreichbar, kriegst du ein Rezitativ als Mailbox-Nachricht. Ist auch toll.
Ist ja lustig.
Ja, aber ich glaube, man versteht, wohin mein Gedanke dabei geht. Genau. Ich kann auch normal sprechen, um was zum Ausdruck zu bringen. Das geht auch.
Ja, also für mich hatte das auch immer so zwei Ebenen. Also das eine ist eben diese professionelle Ebene von wegen, ach, jetzt eigentlich habe ich jetzt gerade frei oder muss jetzt gerade nicht sein. Das andere ist auch, dass ich es halt auch selber so gar nicht gewöhnt war, weil natürlich aus dem Kreuzchor kommt, wir haben einfach sowieso schon immer so viel gesungen, dass, glaube ich, jetzt da nicht ständig die Idee war, ach komm, jetzt singen wir auch nochmal, weißt du? Also du hast halt irgendwie zwei Chorproben am Tag und jede Woche oder fast jede Woche eine Aufführung, dann ist man, weiß ich nicht, dann wenn wir dann irgendwie so Sightseeing zum Beispiel auf einer Tournee gemacht haben, wären wir nie auf die Idee gekommen zu sagen, ach, lass uns jetzt hier mal unbedingt was singen jetzt hier oder so. Also oder
aus der Mentalität komme ich eben auch, obwohl ich nie in einem Knabenchor war oder so, aber ja, ich kenne das gut. Ja, es ist ein bisschen, und ich verstehe es aber auch gleichzeitig, es ist ein Chor, der trifft sich am Wochenende eben des Chores wegen und dann gehört natürlich Singen dazu und wir definieren uns als Gemeinschaft ja vor allem darüber, dass wir zusammen singen. Ich verstehe das alles total, ich will mich dem auch nicht in den Weg stellen, aber ich will jetzt auch nicht unbedingt immer der sein, der dafür verantwortlich ist, dass man überall was singt. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, ich habe es eben auch schon mal erlebt, dass ein Ständchen gesungen wurde und dem Küchenpersonal war das sichtlich unangenehm, dass man das gemacht hat. Und das kommt eben auch dazu. Also manche wollen vielleicht auch gar nicht besungen werden und dann wirkt das halt so ein bisschen aufdringlich.
Ne? Gut, also, ich meine, das könnte man natürlich durch eine ganz offene Kommunikation vorher zumindest ein bisschen abmildern und sagen, wir würden uns gern bei Ihnen bedanken. Wollen Sie noch ein Ständchen hören oder ist gerade schlecht? Kann man Ihnen auch gleich noch so eine Alternative anbieten, von wegen, ist gerade schlecht, aber müssen Sie auch gar nicht sagen, wollen wir nicht, sondern haben wir jetzt ja gerade ganz viel zu tun, ist leider gerade schlecht, aber
Spülmaschine
danke ist für so das laut Angebiet, dass die Spülmaschine, das könnte man natürlich so machen, aber ich fühle das total und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht, weil ich dann bei der Knabenkantorei mich da eine Zeit lang durcharbeiten musste, dass ich dann immer so als Spielverderber gesehen wurde. Also wir haben das immer alles ganz locker genommen und haben da so ein bisschen rumgescherzt, aber
Es ist ja auch jetzt nichts Katastrophales, aber es fällt mir eben auf. Ne? Ja, ja. Es gibt halt auch, und das vergisst man wahrscheinlich selber, wenn man in so einer Gemeinschaft irgendwo unterwegs ist, es gibt vielleicht auch einfach Menschen, die Chormusik gar nicht so mögen und das vielleicht auch gar nicht so hören wollen. Ich weiß noch nicht, wenn man die jetzt offen fragt, hätten sie Lust auf ein Ständchen, ob die dann wirklich offen Nein sagen würden.
Ja, das weiß ich deswegen nicht. Deswegen meinte ich ja mit oder ist gerade schlecht oder so, dass man ihnen noch einen Ausweg bietet, wo sie unhöflich sein dürfen, ohne unhöflich zu sein.
So. Das ist wie Menschen, die ans Telefon gehen und sagen, ist gerade schlecht, wo ich mir denke, dann geh nicht ans Telefon. Aber
don't get me started. Da hatte ich leider eine ganze Zeit lang beruflich mit so einem Menschen zu tun. Das ist ganz unangenehm. Ja, okay. Naja.
Aber danke für die Einschätzung zu diesem Thema. Es hilft mir auch gerade, dass ich nicht das Gefühl habe, ich stehe damit allein. Ist auch gut.
Nein, also es ist wie immer, glaube ich, eine Perspektivsache. Die Sängerinnen und Sänger können sich das wiederum auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht so vorstellen. Oder auch, ich meine, auch da sind ja nicht immer alle, glaube ich, dann Feuer und Flamme dafür. Das ist ja dann auch eher so ein gruppendynamisches Ding. Wenn genug Leute irgendwie sagen, ach komm, lass das mal machen jetzt, dann machen die anderen halt mit. Ne? Also.
Ja.
Und dann das ist halt mit großen Gruppen, ist halt dann immer so am Ende. Das ist wie Demokratie im Kleinen ist das halt, wenn es irgendwie ist es dann nicht immer für alle schön.
Das wäre die Chance gewesen, um jetzt großpolitisch zu werden.
Ich bin kurz noch abgebogen, weil ich dachte, komm, muss nicht sein. Aber das ist halt so, man muss das aushalten können. Das ist, glaube ich, auch was viele Leute noch mal lernen müssten. Aber egal.
Wie gesagt, im Falle des Ständchen geht es jetzt auch um nichts Gravierendes oder Schlimmes.
Nein.
Ich glaube, man wird noch lange warten müssen, bis ich dazu den Impuls gebe.
Ja.
Das vielleicht von meiner Seite abschließend dazu.
Das ist verständlich, ja.
Aber du hattest auch eine Frage, hattest du gemeint?
Ja, aber beim Dvorak jetzt, da ist ja auch wirklich einiges los und wenn man da mit dem Orchester das ja auch nicht so ausführlich vorher proben kann und so ist und auch mit den Soli gab es auch so zwei, drei Stellen und das hat dann irgendwie alles geklappt, aber jetzt war ich das ja mal wieder aus beobachtender Perspektive unterwegs und habe mich dann selber gefragt, wie hätte ich da reagiert, wenn sozusagen ich versuche es jetzt mal ganz neutral zu formulieren, weil nehmen wir mal an, entweder eine an dieser Stelle Solostimme im Orchester oder eine Solostimme aus dem Gesangsensemble hätte sich irgendwo verzählt, sage ich jetzt mal in Aufführung, ja. Nehmen wir das mal an, es wäre so. Eins von beiden, ich will das jetzt nicht näher spezifizieren. Wodurch es sozusagen zu einem Problem kommt, das sich jetzt, wie gesagt, in der Aufführung gestern dann auch alles gelöst hat, war alles kein Problem. Aber ich habe mich trotzdem währenddessen gefragt, was ist eigentlich, es gibt sicher keine pauschale Antwort, aber ist es eigentlich besser, dann zu gucken, dass die Sänger wieder on time kommen oder dass das Orchester wieder on time kommt? Weil ich persönlich habe aus unserer Ausbildung, die wir ja auch Orchester dirigieren hatten, wo dann auch über, also zumindest bei uns, du hattest ja auch bei Professor Leisner, ne, Orchester dirigieren.
Wir hatten
auch immer mal, auch immer mal über so Opern, wie würde das an der Opernbühne funktionieren und so immer mal gesprochen wurde. Da war ja eigentlich immer klar, man guckt, dass man die Sänger irgendwie wieder einfängt, ne? Da kommt die linke Hand aus dem Graben hoch und macht irgendwie hier Stopp oder so, wenn der letzte Einsatz zu früh war, dass man nochmal so Stopp macht, Achtung, das war zu früh, und dann beim nächsten Einsatz wieder richtig. Oder man muss irgendwie voranwinken oder irgendwas, ja. Aber
für mich, für mein Kopfkino war es gerade ganz wichtig, dass bei dem Wort Graben die letzte Silbe noch zu hören ist, bevor die Hand raus hat. Entschuldigung.
Ja. Okay, ja. Und aus dem. Jetzt habe ich es erst verstanden. Ja.
Naja, immerhin.
Also, kurz gedauert. Nee, und ich meine, jetzt ist das so, bei so einem Graben ist es ja theoretisch, wenn das jemand sieht, dass da die Hand hochkommt und so irgendwie so, ah, Hilfe, Stopp, falsch macht, ist das ja auch schon irgendwie unangenehm. Aber bei so einem kursinfonischen Konzert ist das ja noch ein bisschen krasser, weil du da ja meistens die Situation hast, dass du mit als Dirigent entweder mit den Soli im besten Fall in einer Reihe bist, im schlimmsten Fall stehen die sogar leicht hinter dir und du musst dich so ein bisschen zurücklehnen, kommt ja auf die räumlichen Gegebenheiten an, und müsstest dann quasi doch sehr offensichtlich für das Publikum da ihn irgendwie in die Parade fuchteln, sag ich jetzt mal, bisschen unangenehm, ne? Und ich habe mich dann wirklich an dieser einen Stelle gefragt, wo sich das dann irgendwie alles wieder selbst geklärt hat oder so, aber was hätte ich da jetzt gemacht, weil mir ist das tatsächlich auch schon einmal passiert, und da habe ich mich eher ums Orchester gekümmert und habe versucht, das Orchester sozusagen wieder an den Gesang anzupassen, weil mir das leichter schien. Aber es gibt sicherlich auch Stellen, wo das nicht der Fall ist, und dann müsste man ja so doch sehr offensichtlich darum winken.
Ja, aber ich meine, du hast in der Frage eigentlich schon meiner Meinung nach die Antwort gegeben. Es kommt halt echt drauf an. Also da gibt's in meinen Augen nicht das eine Patentrezept. Und wenn es im Konzert notwendig sein muss, ganz offensichtlich die Hand mal vor die Soli zu halten und zu sagen, pass auf, hier ist der Takt, dann ist das so. In meinen Augen, vielleicht als Randbemerkung, die aber alles andere als unwichtig ist, ist es für mich auch keine Schande, im Konzert vielleicht auch einfach mal abzubrechen und neu anzufangen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Das muss im Rahmen eines Live-Musizierens möglich sein. Auch unter professionellen Bedingungen. Ich meine, auch Profis verzählen sich. Ich hatte das auch vor kurzem. Da gab es die Dreierkonstellation aus Chor, Solo und ich am Akkordeon.
Ja.
Und ich habe das mit dem Solisten besprochen, deswegen kann ich da auch offen drüber reden, und ich weiß, dass der da auch fein damit ist. Der Solist hat sich verzählt und hat zu viel eingesetzt. Und dann musst du in dem Moment entscheiden, wer kann jetzt am ehesten reagieren.
Ja.
Und die Partei, Chor und ich konnten es in dem Fall am besten. Deswegen haben wir uns dann darauf eingelassen und es einfach weitergeführt. Zumal der Solist am anderen Ende der Kirche stand. Also da wäre er auch mit, da hätte ich dann wahrscheinlich hier fluglotsenmäßig noch eine Leuchtfackel gebraucht, um irgendwie noch was zu organisieren. Aber es kommt wirklich auf die Situation an, klar.
Aber das ist ja eigentlich gerade das Thema. Also im Prinzip kann man ja fast sagen, bei so einem großen Orchester wie bei Dvořák kann man ja eigentlich fast sagen, du hast eigentlich nicht wirklich eine Chance, ein Orchester wirklich springen zu lassen oder irgendwas. Also das ist ja, finde ich persönlich, ziemlich unrealistisch. Höchstens, wenn du weißt, es kommt gleich eine Generalpause, dann bist du ja safe. Dann hältst du die Generalpause länger oder winkst schnell weiter.
Auch wieder so ein Moment, es kommt drauf an, was es auch gerade musikalisch ist. Oder ist das Orchester so in dem Stück drin, dass die das quasi so im Standard merken, drin haben, dass die auch mehr befähigt werden, jetzt zu springen, wenn ich einfach die einen schneller vorziehe oder so.
Was wiederum zum Beispiel wahrscheinlich leichter ist bei diesen alten Musikensembles zum Beispiel, die jetzt zum 5000. Mal das WO spielen, weißt du, wo du weißt, der kennt die eh alles auswendig, da werden die merken, wenn der Solist da irgendwie.
Wenn die nach Gehör spielen, richtig.
Wenn der Solist sich da mal irgendwo vertut oder so, ne? Ja. Nee, aber es, also, Finde ich total spannend.
Es kommt wirklich drauf an, aber und ich sage wirklich, also für mich im Konzert gibt es eigentlich keine Schranken. Und wenn ich irgendwas offensichtlich fürs Publikum tun muss, wo das Publikum auch merkt, okay, hier wird gerade was geregelt, ja, dann ist das so. Aber es ist halt auch ein Live-Konzert. Es kann doch jederzeit sowas passieren.
Habe ich die Geschichte eigentlich erzählt, dass wie ich mal bei letztes Jahr war das, glaube ich, bei einer Johannes-Passion als Evangelist nicht meine Schuld, aber wo ich gesungen habe, wo ich nicht hätte singen sollen. Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Bei der Johannespassion muss ja immer im zweiten Teil nochmal, meistens nochmal die Gambe gestimmt werden irgendwo vor, es ist vollbracht, dass da schön sauber ist bei dieser doch recht zentralen Arie.
Muss ich auch fragen, ob die das damals gemacht haben, aber ja.
Also ich sag mal so, ich habe da auch schon mit Gambisten zu tun gehabt, die gesagt haben, nee, wieso, wir haben noch in der Pause zwischen ersten und zweiten Teil gestimmt und ich bin ja sehr wohl in der Lage, während eines Rezitativs vorher oder so, ganz so leise an meiner Gambe zu hören, ob die noch stimmt. Also hängt auch, glaube ich, stark davon ab, wer die Gambe bedient. Egal. Jedenfalls sollte da aber gestimmt werden und es gab vorher eine Absprache, wir stimmen an dieser und jener Stelle. Das war wichtig, dass ich das wusste, denn das war ja der Beginn eines Rezitativs und ich war so getrennt räumlich vom Orchester, dass ich das schon wissen musste, damit ich dann nicht zur falschen Zeit irgendwie schon aufstehe und lossinge. Nun hatte man sich aber vorher entschieden, das doch an einer anderen Stelle zu machen, wo es wohl besser passte, hatte mich aber nicht darüber informiert. Es fand also früher statt als geplant. Ich stand also auf und ich sah aus dem Augenwinkel, der Dirigent stand eben auch leider leicht hinter mir und nicht vor mir oder genau auf meiner Höhe, aus den Augenwinkeln eine Handbewegung des Dirigenten, dachte ich, na dann wird's wohl losgehen. Ich hörte daraufhin einen Cembalo-Akkord und dann ging meinem Kopf zeitgleich ab, das ist nicht der richtige Akkord, warum spielt nur das Cembalo und nicht die anderen? Egal, jetzt musst du singen. Und dann fing ich an, mir irgendeinen Ton auszudenken.
Wertes Publikum, wir haben gerade den inneren Kampf zwischen Dirigent und Solisten erlebt. Ja. Und wieder mal hat der Solist gewonnen.
Und dann sang ich einfach los. Und dann musste wirklich, und das muss auch so offensichtlich gewesen sein, dass da der Dirigent noch
oh Gott. Scheibenkleister.
Das war ja, sehr aber peinlich. Aber es passiert halt, ja.
Liebe Grüße an meinen Vater, der das niemals anhören wird, aber trotzdem, mein Vater hat uns in der Kindheit immer gesagt, wer nichts macht, macht auch nichts falsch. So. Es ist völlig normal. Das kann passieren, meine Güte.
Und da schließt sich eigentlich der Kreis, weiß nicht, ob ich das hier erzählen darf, aber ich tue es jetzt einfach, er wird es ja auch nicht hören, da schließt sich der Kreis zum Dvořák-Stabat Mater, denn da passierte unserem Herrn Professor auch ein Fehler in der Aufführung. Da gibt es doch diesen Tuinati, gibt's doch den Übergang, wo dann irgendwie noch so Kontrabässe und Fagott noch so bom, bom, bom,
ja,
bom, bom, und neues Tempo. Ja. Tuinati, wohl, so. Und da machte er den Auftakt zu dem schnelleren Tuinati schon, wo eigentlich noch das letzte bom vom Fagott kommen sollte. Und es war für vier Takte völlig durcheinander. Ich denke, es ist okay, dass ich das erzähle, weil er hinterher auch damit sehr offen umgegangen ist, jetzt nicht auf jemand anders geschoben hat, so gesagt, ja, nee, passiert halt, habe ich wohl,
perfekt.
Einen Takt übersehen, ja.
Das ist auch mal meinem Professor ähnlich schön, meinem Professor in Nürnberg mal passiert, mit der Brahms-Motette, warum ist das Licht gegeben,
den Riesigen.
Es war eine sehr, sehr stimmungsvolle Aufführung. Es war toll im Konzert. Und wer die Motette nicht kennt, die ist auch durch mehrere Teile aufgebaut. Der vorletzte Teil ist ein groß aufgebautes Die Geduld Hiob, das sich dann immer weiter aufbaut zu einer positiven Wendung, ist ganz verklärt und ein großer Klang am Schluss. Und dann kommt der alles entscheidende abschließende Choral mit Fried und Freud, ich fahr dahin. Und unser Prof, der den Kammerchor dirigiert hat, war im Konzert scheinbar selber so ergriffen, dass er nach diesem groß aufbauenden Teil abgewunken hat und für sich innerlich gespürt hat, das muss es jetzt gewesen sein, da macht er nichts mehr, komm. Ja. Er hat den kompletten Choral vergessen und wir standen als Chor alle da und Luft geholt und es kommt nichts und irgendwann merken wir, okay, der blättert, er geht ins nächste Stück über und du hast wirklich den ganzen Chor dann mit einmal so ausatmen hören, weil die ganze Energie irgendwo hinfließen müsste, die jetzt noch den Choral gewesen wäre an der Stelle. Und er hat das überhaupt nicht gemerkt. Also den mussten wir nach dem Konzert darauf ansprechen, dass da der Choral gefehlt hat. Und er, nein, das kann nicht sein. ist überhaupt nicht möglich. Ja, also total spannende Erlebnisse. Und ja, und das ist alles, was live passiert. Das ist mir auch schon passiert bei der Richte mich Gott-Fassung von der finalen Fassung von Mendelssohn, bei der das Ehre sei dem Vater hinten angefügt wird. Mm. Die Doxologie, die habe ich in dem Konzert auch vergessen. Und der komplette Chor stand. Ich habe gedacht, mein Gott, sind die gut drauf. Die haben eine Pause, eine Spannung haben die da. Die stehen da und strahlen positiv. Und dann nach dem Konzert kommt einer auf mich zu und sagt, und die Doxologie singen wir dann morgen extra, oder wie? Und ja passiert. Passiert alles. Und es passiert allen. Es passiert im Prof, das passiert im Profi, das passiert der Kantorin um die Ecke. Wir sind alle Menschen.
Muss ich auch immer noch an den einen Pfarrer denken, der mal nach dem Gottesdienst noch seine Weile Schlussmusik schon vorbei, da dachte er, ach, um Gottes Willen, wir haben ja gar kein Vater Unser gebetet heute. Bitte beten Sie zu Hause nochmal an Vater Unser.
Dem ist es immerhin noch eingefallen, bevor er die Kirche verlassen hat. Ja, immerhin. Ja, macht's ja auch irgendwie sympathisch, ne? Wenn man merkt, wir sind alle Menschen. Es hilft auch der eigenen mentalen Gesundheit, wenn man merkt, wir sind alle Menschen, wir sitzen alle im selben Boot, haben alle dieselben Themen. Und ja, vielleicht ist das auch eine schöne Nachricht, die wir aus dem heutigen Podcast mit rausnehmen können. Ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht auch mal irgendwie die Gelegenheit habe, wieder mal selber im Chor mitzusingen. Aber ich sehe für den restlichen Verlauf des Jahres düster.
Ich wollte gerade sagen, das ist schlechte Zeit, um sich das zu fragen. Da hast du wahrscheinlich
genug zu tun. Ja, und dabei gibt es extra viele Konzerte jetzt, ne? Aber ja klar, man hat halt auch selber extra viele Konzerte.
Ja.
Nicht nur extra Proben, sondern auch extra viele Konzerte. Und vielleicht abschließend noch, nicht, dass wir das vergessen. Ich habe am Anfang gesagt, das klären wir später.
Ja.
Vergangenes Mal hatten wir die extra Sahne. Was war dein Kuchenerlebnis, das du gerade vorhin angedeutet
hast? Im Zusammenhang, haben wir doch auch beim letzten Mal noch drüber geredet, weil einer der Vorteile jetzt war natürlich, dass es nach dem Konzert gestern auch noch ein schönes gemeinsames Buffet gab mit dem Chor.
Ach, schön.
Und da habe ich natürlich auch direkt noch mal ein Stück Kuchen abgesahnt. Oh Gott.
Karl läuft zur Höchstform auf.
Ein ganz klassisches Stück Kirschkuchen.
Jawohl. War es wenigstens gut?
Es war sehr gut. War wunderbar. Ja.
Eins meiner letzten Erlebnisse war leider tatsächlich mal ein negatives.
Oh.
Ich war in einer sächsischen Kleinstadt.
Oha.
Zum Reformationstag.
Das tut mir leid. Achso, ich dachte, die Geschichte ist schon vorbei.
Nee, das geht nur weiter. Ja. Es geht noch weiter runter. Keine Sorge. Zum Reformationstag und war in einer selbsternannten Konditorei, um ein Stück Nougat-Creme-Torte zu essen.
Oha. Ja.
Die muss aber schon ein paar Tage dort gestanden haben. Also ich wusste gar nicht, dass ein Kuchenteig so trocken sein kann, und zwar nicht von vornherein, sondern der war so abgestanden trocken.
Ja.
Diese Brötchen, das man zu lange liegen lässt oder so.
Ja.
Und dazu eine nichtssagende Nougat-Creme, wo ich mir dachte, also das kann jetzt nicht sein, dass ich hier in der Konditorei sowas esse, wo ich an anderen Orten in der Bäckerei völlig überrascht werden kann von einem ganz tollen Stück Zupfkuchen. Und da war ich wirklich monströs enttäuscht. Also nicht nur von der sächsischen Kleinstadt an sich, die ich da zum ersten Mal gesehen habe, sondern auch von dieser Konditorei.
Ja.
Das musste ich dann gut machen mit einem Kuchen. Genau, habe ich ja auch schon erwähnt. Hier im Kulturpalast in Dresden gibt's nach wie vor gutes Tiramisu.
Zum Ausgleich.
Das war es aber gar nicht, sondern wir waren im Zuge des vergangenen Konzertwochenendes in kleinen Kreisen noch beim Italiener und haben uns da ein Tiramisu zum Dessert gegönnt. Und das hat alles wieder gut gemacht. Und so kann ich es jetzt doch auch noch schaffen, dass auch diese Folge ein positives Ende bekommt. Es sei denn, Karl, du hast noch etwas zu sagen?
Ich weiß nicht, ich wollte nur kurz quasi aus der Kategorie neueste Nachrichten, die spannendsten Nachrichten aus der Klassikwelt, mehr oder weniger. Wir sind ja eigentlich sind wir ja der bekannteste Double Act in der klassischen Musik, das ist ja klar. Aber wusstest du, dass der zweitbekannteste Double Act, dass die jetzt irgendwie aufgehört haben? Hast du das mitgekriegt? Two Set Violin?
Die haben aufgehört?
Also, man weiß es immer noch nicht so genau. Die haben irgendwie einen bei YouTube kann man ja diese Community-Posts machen, ne, wo du dann kein Video hast, sondern da war nur ein Bild und irgendwie ein Text nach dem Motto, also war eine tolle Zeit, aber wir hören jetzt auf. Es war so ein bisschen schwammig formuliert, weil es hieß, das ist das letzte Mal, dass wir unter dem Namen Two Set Violin etwas posten. Das heißt, es ist gut möglich, dass sie sich einfach ein Rebranding geben, wie man heutzutage sagt, und dann halt nicht mehr Two Set Violin heißen, sondern
nehmen und dann irgendwie neu
Two Set Academy oder was weiß ich was, was sie ja irgendwie schon ein bisschen vorbereitet haben. Aber es hat doch irgendwie alle sehr überrascht und man hat tatsächlich seitdem noch nichts wieder von ihnen gehört. Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung kann natürlich sein, dass sich das bis zur Ausstrahlung ändert. Noch nichts wieder gehört und es sind doch auch einige ein bisschen enttäuscht, dass gar kein so Video oder sowas kam. Die sind ja sonst immer sehr transparent irgendwie immer mit allem umgegangen. Etwas
dann seltsam. Würde ich zum einen abwarten, ob da nicht noch was kommt.
Ja, das sowieso, aber oder, es ist schon eine Weile her, also es ist jetzt schon 4 Wochen her ungefähr. Ja,
oder
also.
Oder was ich auch bei einem meiner YouTube-Kanäle, die ich so verfolge, die eher wieder mit dem Thema Klemmbaustein zu tun haben und so weiter, letztens mitbekommen habe, da war auch ein YouTuber ein paar Monate lang von der Bildfläche verschwunden, ohne großes Video und so weiter, und das hatte einfach Gründe der mentalen Gesundheit. Sowas kann eben auch sein, und wenn das so ist, dann wünscht man den Beteiligten, denke ich, einfach alles Gute, und ich bin mir sicher, die werden sich wieder melden, denn die haben eine so große Anhängerschaft, ein so großes Publikum, da wird sicherlich irgendwas kommen, aber für den Moment ja, also davon sehen. Gehört habe ich auch noch nicht, aber ja, sehen wir mal. Erstmal verhalten optimistisch bleiben, dass da sicherlich irgendwas in irgendeiner Form weitergehen oder kommen wird oder wie auch immer. Was wäre die Welt sonst ohne Two Set Violin? Das ist eine elementare Grundfrage, die wir uns alle stellen sollten, die uns bewegen sollte in der kommenden Zeit, bis wir uns auch hier wieder hören und sehen. Und wir hoffen, dass sich bis dahin alles zum Guten gewendet hat.
Oh Gott, was für ein hochtrabender Abschluss jetzt.
Ich weiß auch nicht, in welche Schiene ich da gerade
rutsche. Was kam da denn jetzt aus dir heraus?
Ja, hier stand noch ein Becher Pathos rum, den habe ich gar nicht genommen, deswegen.
Ja, wohl du kommst, sage ich mal. Ne?
Ja, es wird sich zeigen. In diesem Sinne überlasse ich die Schlussworte natürlich dem lieben Karl. Danke allen fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Zeit und dann bis hoffentlich bald.
Ja, und wenn wir uns wiedersehen und bis wir uns wiedersehen, ja, was wollte ich sagen? Wir wissen ja nicht, wann wir uns das nächste Mal hören. Insofern, es ist ja jetzt immer eine sehr arbeitsreiche Zeit, werden wir dann sehen. Sollten wir uns bis dahin nicht nochmal hören, sage ich schon mal allen viel Freude bei der großen Advents- und Weihnachtszeit, beziehungsweise vorher ist ja auch erstmal nochmal die Zeit der Requiems und der musikalischen Exequien, du hast sie ja jetzt schon gehabt, eine, wie ich finde, ja musikalisch auch sehr, chormusikalisch insbesondere, sehr ergiebige Zeit. Dabei viel Freude, haltet die Ohren steif, achtet auf euch, tut euch was Gutes, habt euch lieb und bis bald, euer Plankton, das ist eine YouTube-Referenz, egal. Und ansonsten lasst es euch gut gehen und wie immer sagen wir zum Schluss
Schütz und
Bisbach.